Guten Morgen, wir fahren weiter mit Johannes 13 und ich lese noch einmal die ersten fünf Verse. Johannes 13, Vers 1. Vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu überliefern, steht Jesus, wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gieß er Wasser in das Waschbecken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Zunächst bis dahin. Vers 1 versetzt uns in die Zeit des Passafestes um 32 nach Christus. Und es wird uns hier klar gemacht, dass der Herr Jesus ganz genau wusste, jetzt ist der Moment gekommen, wo er am Kreuz sterben sollte, um aus dieser Welt wieder zurück in die Herrlichkeit des Vaters zu gehen. Also all die Ereignisse, die schrecklichen Ereignisse im Zusammenhang mit der Kreuzigung, die in den weiteren Kapiteln hier folgen, sind nicht irgendwie das Ergebnis von der menschlichen Planung, sondern es ist Gottes Plan. Es gibt einen genauen Zeitplan. Der Jesus ist auch nicht irgendwann in die Welt gekommen. Galater 4 sagt uns, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und der Jesus war jetzt in dieser Welt, aber da, als er ungefähr 33 Jahre alt war, an diesem Passafest, das war der göttliche Zeitplan, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte. Das war der Moment, wo Gottes Plan zur Erlösung erfüllt werden sollte. Und da schreibt Johannes, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Es lohnt sich beim Bibellesen, all die Namen der Erlösten mit einer speziellen Farbe anzustreichen. Genauso wie natürlich etwas viel Höheres, es sich lohnt, all die Hunderten von Namen Gottes in der Bibel mit einer besonderen Farbe anzustreichen. Denn jeder Name Gottes drückt etwas über das Wesen Gottes aus. Und auch jeder Name der Erlösten drückt etwas über das Wesen der Erlösten aus. Und hier werden sie genannt die Seinen. Oder wie die Elberfelder in der Fußnote erklärt, eigentlich die Eigenen. Also die, die dem Herrn Jesus gehören. Wir haben gestern gesehen, dass die Kapitel 13 bis 17 eine ganz besondere Einheit innerhalb des Johannesevangeliums bilden. Und wenn wir jetzt das hier am Anfang dieser Einheit vergleichen mit dem, was wir in Kapitel 17 am Ende dieser Einheit finden, sehen wir da eine wunderbare Spiegelung. Ich lese Johannes 17, Vers 1. Dies redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Merken wir, wie sich das spiegelt? Die Stunde wird hier schon erwähnt. Übrigens griechisch Hora bedeutet eine Stunde oder auch eine Periode. Oder ein bestimmter Zeitabschnitt. Die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch. Und hier haben wir gelesen, in Vers 3, steht Jesus wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte. Und so wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Und hier werden die Erlösten genannt, die du ihm gegeben hast. Das heißt, jeder Erlöste darf wissen, ich bin ganz persönlich ein Geschenk des Vaters an den Sohn. Hat man sich schon mal so selber betrachtet? Ich bin ein persönliches Geschenk von dem Vater an den ewigen Sohn, die du ihm gegeben hast. Und hier werden sie eben genannt in 13,1, da er die Seinen oder die Eigenen, die in der Welt waren, geliebt hatte. Und weiter in Johannes 17, Vers 6, sagt der Herr Jesus im Gebet, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Wieder ein Geschenk an den Sohn. Aber wo sind diese? Sie sind eben aus der Welt. Und hier haben wir gelesen in Johannes 13, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte. Und nochmals in Vers 6, dein waren sie und du hast sie mir gegeben. Also, wir gehören dem Vater und der Vater hat uns, jeden Einzelnen, dem Sohn geschenkt. Und weiter in Vers 9, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Nochmals, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, ist mein. Ja, also das zu dem Ausdruck, die Seinigen, die Seinen, die in der Welt waren. Und dann heißt es weiter in Johannes 13, Vers 1 am Schluss, da sie geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Was ist gemeint mit bis ans Ende? Das griechische Wort heißt Telos. Und Telos heißt Ende, Ziel und auch Tod. Der Tod wird auch bezeichnet im Griechischen als Telos. Das heißt, da die Sein geliebt hatte, liebte er sie bis zum Letzten, bis zum Tod, bis er sein Blut gegeben hat, das dann auf Golgatha geflossen ist, wie wir noch später finden werden in Johannes 19. Und nun Vers 2. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu überliefern, steht Jesus und so weiter. Wir haben gestern schon gesehen, wo dieser Obersaal war mit dem letzten Passa. Das ist eben auf Zion, Römisch 2. Und wir haben bereits gestern Abend gesehen, dass Johannes und Petrus das Passa vorbereiten mussten. Sie mussten am Donnerstagnachmittag in den Tempel gehen. Die Schlachtung der Passalämmer fand statt von 3 Uhr nachmittags bis 5 Uhr. Und da mussten sie mit einem Lamm kommen, es schlachten lassen und dann mussten sie zu zweit an einer Stange aufgehängt tragen in diesen Obersaal. Wir haben schon gesehen, das war so organisiert in Jerusalem, alle Reisegruppen von außerhalb des Landes durften irgendwo gratis einen Raum bekommen, um das Passa zu feiern. Und so hatte der Herr das auch eingerichtet, dass Johannes und Petrus einen ganz bestimmten Gastgeber treffen mussten, der ihnen einen mit Polstern ausgelegten Obersaal zur Verfügung stellte. Und ich habe gestern schon angetönt, man lag auf Polstern um ein Triclinum herum, also ein dreiteiliger Tisch, auf dem das Essen zugerichtet war von Johannes und Petrus. Die mussten alles einrichten für das Passa. Also nicht nur das Lamm, sondern alle Beilagen. Und es ist so, die Art und Weise, wie man Passa feiert im Judentum, wurde in der Tradition genau festgelegt. Und heute gibt es so kleine Büchlein, Passa-Seder-Büchlein, da findet man alles in der Reihenfolge beschrieben. Da kann also jede jüdische Familie, die nicht ganz informiert ist, wie man das machen muss, in welchem Moment man welches Gebet sprechen muss, wann muss die Geschichte vom Auszug aus Ägypten erzählt werden, wann sollen die Kinder Fragen stellen und so weiter. Das kann man alles in dem Büchlein nachschauen. Und noch heute ist es also so, dass man einen ganz bestimmten Ablauf hat, ungefähr 14 Punkte, wie hier aufgeführt. Und das Interessante ist, wenn wir den Passa Seder, Seder heißt Ordnung auf Deutsch, also Passa Seder, das ist einfach die Ordnung des Ablaufs bei einer Feier. Wenn man das vergleicht mit dem, was wir in den Evangelien finden, dann sehen wir fantastische Parallelen. Also wir haben hier beim heutigen Passa-Feiern weltweit im Judentum 14 Punkte. Und jeder Punkt hat einen hebräischen Namen. Und ich habe in Farbe hervorgehoben all die Punkte, die in den Evangelien angesprochen sind, im Ablauf. Also es beginnt mit dem ersten Teil, Kadesh, das heißt eigentlich Heiligung. Da wird also durch Gebet die Feier eröffnet und von 4 Bechern Wein, die man in der alten Tradition benutzte, da wurde der erste Becher Wein eingegossen. Und das wird genau beschrieben in Lukas 22. Man muss also alle 4 Evangelien haben, um das so zusammenzusetzen. Denn ein Evangelist erwähnt das, der andere jenes und gewisses alle und so weiter. Lukas 22, Vers 14. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch. Das war also am Donnerstagabend, der 14. Nissan, der Donnerstag, war der Tag, an dem die Passlämmer geschlachtet werden mussten. Und zwar wird 2. Mose 12 vorgeschrieben, am 14. Nissan muss das Passalamm geschlachtet werden zwischen den 2 Abenden. So steht das dort. Und das ist ganz wörtlich übersetzt aus dem Hebräischen, zwischen den 2 Abenden, aber trotzdem, obwohl es Deutsch ist, versteht man das nicht. Man muss also wissen, dieser spezielle Ausdruck zwischen den 2 Abenden, Arbaim auf Hebräisch, das bedeutet die Zeit von 3 Uhr nachmittags, wie die Sonne sich neigt, bis zum Sonnenuntergang um 6 Uhr. Also zwischen den 2 Abenden, das ist die Zeit von 3 Uhr bis dann 6 Uhr. Und dann beginnt der neue Tag, der 15. Nissan. Also die Passafeier fand statt am 15. Nissan. Und natürlich der nächste Tag, an dem dann die Kreuzigung stattgefunden hat, das ist nach dem jüdischen Kalender immer noch derselbe Tag wie am Vorabend. Darum kann man sagen, also der Herr hat das Passa mit den Jüngern gegessen, am gleichen Tag, an dem er auch selber das Passalamm wurde. Und am Vortag wurde das Passa geschlachtet ab 3 Uhr, das heißt ab der Zeit, zu der er dann am nächsten Tag selber als Passalamm gestorben ist. Um die 9. Stunde starb der Herr am Kreuz und das ist gezählt von 6 Uhr morgens, 9. Stunde, das entspricht dann unserem 15 Uhr. Also auch diese wunderbaren Parallelen sind gut zu beachten. Und jetzt sind wir also bereits am 15. Nissan, Donnerstagabend, Lukas 22, Vers 14. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Also es war dem Herrn ganz, ganz wichtig, dass er dieses Fest noch mit den Jüngern am Vortag seiner Kreuzigung feiern konnte. Dieses Fest, das eben auf zu Herzen gehende Weise das vorschattete, was am nächsten Tag erfüllt werden sollte. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es fortan nicht mehr essen werde, bis es erfüllt ist im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von jetzt an nicht mehr von dem Gewächs oder von der Frucht des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und nun, dieser Kelch hier, das ist nicht der Abendmahlskelch. Der kommt nämlich später im Text. Es gab beim Passa, und das bis heute, außer dass heute, aber das ist erst eine mittelalterliche Tradition, noch ein fünfter Becher hinzugefügt wird, der von niemandem getrunken wird. Der ist bereitgestellt für Elia, den Propheten, der in der Endzeit kommen soll. Nach jüdischer Auffassung. Aber damals, zur Zeit des Herrn, gab es diesen fünften Kelch noch nicht, sondern nur die vier. Und ich werde noch erklären, der Abendmahlskelch, der nachher in Lukas erwähnt wird, das ist im Passa Seder der dritte Kelch. Der heißt Kos Bracha, Kelch der Segnung. Und genau dieser Ausdruck wird verwendet in 1. Korinther 10, wenn der Apostel Paulus über den Tisch des Herrn und das Abendmahl spricht. Und er sagt: Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Christus heißt auf Hebräisch Messias, das Blut des Messias. Und er benutzt also genau diesen Ausdruck, Kelch der Segnung. Und das ist eben der dritte Kelch. Aber der erste Kelch, das war der Kelch zur Eröffnung und der Einladende oder der Hausvater, jetzt in diesem Fall in dieser Feier mit den 12 Aposteln, da hat der Herr Jesus das eröffnet und geleitet. Und das traditionelle Gebet heißt Baruch Atah Adonai, gepriesen seist du, Herr. Und dann wird gesagt, sei gepriesen, dass er der Schöpfer ist der Frucht des Weinstocks. Und genau da sagt der Herr Jesus in Vers 18: Denn ich sage euch, dass ich von jetzt an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde. Oder von der Frucht des Weinstocks trinken werde. Das ist genau der Ausdruck aus diesem Gebet, Pri Hagefen, die Frucht des Weinstocks. Und dann kommt der zweite Teil, Urchatz. Das ist der Moment, wo der Hausvater, aber nur er, seine Hände wäscht. Nicht wahr? Für das Passa muss eigentlich jeder rituell rein sein durch ein Ritualbad. Das musste man vorher genommen haben. Übrigens, wenn wir ganz kurz aufschlagen in Johannes 12, schon Johannes 11, Vers 55, da lesen wir: Es war aber das Passa der Juden nahe. Und viele gingen vor dem Passa aus dem Land hinauf nach Jerusalem, um sich zu reinigen. Also die Leute in der Zeit, bevor das Passafest, Passawoche begann, gingen nach Jerusalem hinauf, Und was man zuerst gemacht hat, man nahm ein Ritualbad. Und diese Ritualbäder sind vorgeschrieben in 3. Mose 15, um verschiedene Verunreinigungen, also symbolische Verunreinigungen, zu entfernen und bereit zu sein für das Passa. Und wenn nun der Hausvater noch seine Hände wäscht, ist es gewissermaßen wie eine praktische Nachreinigung von der Reinigung, die schon erfolgt ist. Im Fall, wenn man irgendetwas Unreines noch berührt hätte mit den Händen, dass noch die Hände dann eben nochmals nachgereinigt sind. Da haben wir jetzt keine Parallele in den Evangelientexten, aber dann kommt der dritte Teil, Karpas. Karpas bedeutet auf Hebräisch Gemüse. Und zwar muss man bei diesem dritten Punkt Karpas eintauchen in Weinessig. Es gibt die Tradition mit Weinessig oder auch eine Schale mit Salzwasser. Und das wird dann erklärt, das soll daran erinnern, dass die Israeliten als Sklaven in Ägypten sehr viel geweint haben. Und wenn man also da etwas Gemüse da eintaucht und isst, soll das erinnern an die Tränen der Vorväter. Aber es gibt auch die Tradition, dass man eintaucht in Weinessig. Und das haben wir dann so erklärt, das erinnert uns an die Geschichte von Josef. Josef wurde von seinen Brüdern gehasst und verworfen. Und sie haben sein Kleid eingetaucht in Blut von einem Ziegenbock. Also das erinnert an diese traurige Geschichte der Verwerfung von Josef und eben von dem Eintauchen seines Gewandes in Blut. Und das ist der Moment von Matthäus 26, 20. Hier auf dieser Folie habe ich den Text wiedergegeben. Und es war ja so, der Herr Jesus sagte während dieser Feier, einer aus eurer Mitte, an die Jünger gerichtet, wird mich verraten. Und die Jünger wollen wissen, wer das ist. Ich lese Matthäus 26, Abvers 20. Als es aber Abend geworden war, legte er sich mit den Zwölfen zu Tisch. Da sehen wir, er saß nicht zu Tisch, sondern er legte sich zu Tisch. Und gestern habe ich erklärt, was das bedeutet. Und während sie aßen, sprach er, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder zu ihm zu sagen, ich bin es doch nicht, Herr. Er aber antwortete und sprach, der mit mir die Hand in die Schüssel eintaucht, der wird mich überliefern. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre besser für jenen Menschen, wenn er nicht geboren wäre. Judas aber, der ihn überlieferte, antwortete und sprach, ich bin es doch nicht, Rabbi. Er spricht zu ihm, du hast es gesagt. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen diesen und sagte, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Und so weiter. Nun, wir haben ja gestern bereits Johannes 13 gelesen und gesehen, wie der Herr Jesus ein Zeichen gab, um zu erkennen, wer ihn überliefern würde. Und dort hat er gesagt, der, dem ich den Bissen geben werde, der ist es. Das ist aber nicht das Gleiche. Das Zeichen hier, das entspricht eben dem Abschnitt Karpas. Und zwar bereitet der Herr Jesus hier nicht einen Bissen für Judas, sondern er sagt, der, der zeitgleich mit mir in die Schüssel die Hand eintauchen wird, der ist es. Und das war also dieser Moment, eine Schale, muss man sich vorstellen, mit Weinessig. Und der Herr Jesus nimmt Kapas, also Gemüse, und der Judas nimmt Gemüse, und die beiden tauchten zeitgleich in die Schüssel ein. Und was drückt das aus? Dieser Mann wird sich an meinem Blut schuldig machen. Aber der Jesus tauchte auch ein. Warum? Weil er bereit war, sein Leben zu geben. In Johannes 10 sagt er, niemand kann das Leben von mir nehmen, sondern ich gebe es von mir selbst. Ich habe Gewalt, das Leben zu geben, aber auch das Leben wieder an mich zu nehmen. Und das Zeichen ist also das erste Zeichen, dieses gemeinsame Eintauchen in die Schüssel. Und haben wir gemerkt, darum habe ich ein bisschen weiter gelesen, das geschah noch bevor sie dann das eigentliche Passa gegessen haben. Und bevor dann der Herr den dritten Kelch und nahm und auch das Brot, das zum Abendmahlsbrot wurde. Das ist in der Reihenfolge dieses Ablaufs eben klar unterschieden. Wir sind hier immer noch bei der Vorspeise. Die Hauptmahlzeit, das ist dann erst hier Punkt 10. Shulchan Orech, das heißt der zubereitete Tisch, das ist der Ausdruck für das Festmahl. Da wird dann das Lamm gegessen. Aber wir sind noch vorher. Und wir werden sehen, im Zusammenhang mit dem Johannesevangelium, Johannes 13, dass Judas noch während der Vorspeise hinausgeht in die Nacht. Er war beim Abendmahl, beim dritten Kelch, nicht dabei. Aber eben, da bei Kapas, da haben wir das erste Zeichen. Und dann kommt viertens Jachatz. Da wird die mittlere Matze, wird aus der Matzatasche herausgenommen und gebrochen. Und da wird dann ein Teil davon als sogenannter Afikoman versteckt. In ein Leintuch eingebunden und weggetan. Das hat alles eine Bedeutung. Wir können nicht auf alle Dinge jetzt eingehen, weil das ja nicht unser eigentliches Thema ist. Aber es gibt ja auf meinem Livestream eine Darstellung der ganzen Passafeier in ihrem Ablauf, wo ich das alles im Detail erkläre und auch demonstriere. Dort kann man das dann auch sehen mit dem Afikoman und was das genau zu bedeuten hat. Das ist nämlich eine wunderbare Sache, über die man Juden erreichen kann mit dem Evangelium. Das sind Traditionen, und wenn man dann ihnen erklärt, ja schau mal, und das bedeutet es, und genau das bedeutet es auf Jesus Christus hin. Das ist umwerfend. Die haben das immer so gemacht und nie hat ein Rabbi erklärt, was das bedeutet. Warum machen wir das? Was ist genau die Bedeutung davon? Und im Zusammenhang mit dem Opfer des Herrn Jesus wird das plötzlich klar. Also das ist ein Einstieg, dass Juden zum Glauben an den Messias Jesus kommen können. Ja, und dann kommt fünftens Magid. Da wird die Geschichte von dem Auszug aus Ägypten erzählt. Da wird der zweite Becher eingeschenkt und die Kinder müssen Fragen stellen. Die Fragen sind genau vorgegeben, also an jeder Passafeier weltweit, ob in New York oder in Moskau oder in Jerusalem, wo auch immer. Die Kinder stellen Fragen. Was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten? Und so weiter. Das ist immer sehr, sehr feierlich. Aber man muss sagen, die Kinder müssen nicht nur diese Fragen stellen, die in jedem Sederbüchlein vorgegeben sind, sondern es ist erwünscht, dass Kinder irgendwelche Fragen stellen. Und das Ganze sollte immer so gestaltet werden, das wird von den Rabbinern sehr betont, dass es Neugierde weckt bei den Kindern. Also die Kinder sind dann müde am Abend, wie auch die Erwachsenen, aber die sollen wachgehalten werden an diesem besonderen Fest, und man soll alles so präsentieren, dass die Neugierde der Kinder geweckt wird und sie Fragen stellen. Und wir werden dann sehen, wenn wir durch Johannes 13, 14 gehen, wir finden im Ganzen 7 Fragen, die die Jünger an diesem Abend stellen. Da gehen wir dann schön durch, all diese 7 Fragen. Und diese Fragen hängen zusammen mit dem Sterben des Herrn Jesus, seinem Weggang zum Vater. Und die Fragen der Kinder sollen sich ja kreisen um alles das, was mit Passa zu tun hat, mit diesem Lamm, das sterben muss. Und dann kommt Rochza, das heißt Hände waschen. Da müssen jetzt alle Versammelten die Hände waschen. Und das ist jetzt genau der Moment in Johannes 13, wo der Herr Jesus aufsteht und zu dem Händewaschen hinzu auch noch die Füße wäscht. Ja, es ist ja so, in der Stiftshütte war das schon in 2. Mose festgelegt, die Priester, die mussten ja auch durch ein Ritualbad gereinigt sein. Sonst durfte man gar nichts machen. Aber wenn sie dann ins Heilige hineingehen sollten, war es absolut notwendig, dass sie aus dem Waschbecken vor dem Eingang der Stiftshütte Hände und Füße wuschen. Also als Nachreinigung, um dann in die Gegenwart Gottes zu gehen. Und in 2. Mose wird ganz klar gesagt, damit sie nicht sterben. Also das ist lebensnotwendig. Und nun beim Passa wird beim Teil 6, Rochza, da werden die Hände gewaschen, aber nicht die Füße. Der Herr Jesus wäscht den Jüngern an dieser Stelle die Füße. Also darauf kommen wir dann ausführlich zu sprechen, im Zusammenhang mit Johannes 13, 3 bis 20. Aber einfach, dass wir die Übersicht haben, dann kommt Mozi. Da wird der Segen gesprochen über die Matze, also über das ungesäuerte Brot. Dann kommt achtens Maror. Da werden bittere Kräuter gegessen. Maror heißt bitteres Kraut. Und das wird ja in 2. Mose 12 ausdrücklich erwähnt. Beim Passa muss man ungesäuertes Brot essen und bittere Kräuter. Aber es wird dort nichts gesagt von Karpas und von dem Eintauchen. Das sind alles Dinge, die später in die Tradition gekommen sind. Aber wir sehen das, dass der Herr das auch so gemacht hat in den Evangelien. Also, Charoset, das ist so ein Apfelmus. Ich kann das kurz zeigen auf dem Bild hier. Man sieht oben die Matzen, das ungesäuerte Brot. Dann sieht man bittere Kräuter und Gemüse und eben so ein Früchtemus. Und das ist Charoset, das Früchtemus. Und zwar muss man das ein bisschen stehen lassen, damit es eben an der Luft oxidiert und ein bisschen braun wird. Und die Rabbiner haben erklärt, das erinnert uns an die Lehmziegel, die wir in Ägypten machen mussten. Aber es ist süß. Es erinnert an etwas Bitteres, aber es ist süß. Und da können wir denken an den göttlichen Grundsatz in Römer 8, 28, dass Gott eben denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten wirken lässt. Dass auch die traurigen Dinge, wie das Lehmziegel herstellen in Ägypten, von Gott benutzt werden kann zu einem guten Ende. Ja, also, das war kurz erklärt, Maror, bittere Kräuter mit dem Mus zusammen gegessen und dann kommt Korech. Da wird Matze genommen, ungesäuertes Brot, mit Maror, mit Bitterkraut und Charoset. Und zwar, man nimmt das Brot, taucht es also in Charoset ein, mit dem Bitterkraut zusammen und macht ein Sandwich. Das ist der Moment von Sandwich. Und das ist jetzt genau der Bissen, den der Herr Jesus dem Judas gab. Und nur ihm. Das war also ein Ehrenbissen. Und jetzt haben wir hier dann die Erklärung für diesen Bissen, den der Verräter nehmen sollte. Aber jetzt ist mir eben wichtig, darauf hinzuweisen, das ist zu unterscheiden von dem ersten Zeichen. Ich komme darauf zurück, will einfach noch den Ablauf kurz durchgehen. Und wir wissen, nachdem Judas diesen Bissen genommen hat, dieses Sandwich mit Bitterkraut, und er hinausging, um etwas ganz Bitteres zu tun, da ging er in die Nacht hinaus und dann kommt Shulchan Orech, also die Hauptmahlzeit. Und im Anschluss daran der dritte Kelch, den der Herr Jesus zum Abendmahlskelch machte. Und zuvor noch das Brot, das er verteilt, das Abendmahlsbrot. Das heißt also, Judas war klar nicht beim Abendmahl dabei. Das wird ja immer wieder behauptet von Leuten, ja, der Judas war auch da, und nein, er war nicht da, er war schon draußen. Das macht eben Johannes 13 in der Chronologie völlig klar. Und ich habe da hingeschrieben, Matthäus 26, 26, da haben wir eben dieses Hauptmahl. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und dann den dritten Kelch, der Abendmahlskelch. Und dann kommt Zafun, das heißt verborgen. Da wird eben der Afikoman, das ist ein Stück Matze, das vorher gebrochen worden war, wie ich schon gesagt habe, dann in Lein eingewickelt und versteckt wurde. Und das muss dann ein Kind oder die Kinder suchen gehen. Und wird dann aus dem Versteck geholt. Und das erinnert genau daran, wie eben der Herr Jesus starb und sein Leib dargestellt durch die Matze, den Afikoman, sein Leib wurde in Lein gewickelt und ins Grab getan. Und dann wird das eben herausgeholt, feierlich, und das spricht dann eben von der Auferstehung. Und im Judentum wird das einfach gemacht, und niemand weiß, warum machen wir das eigentlich so? Ja? Und wenn man dann erklären kann, den Bezug zur messianischen Erfüllung, das ist der Hammer. Darum also eine solche Passa-Demonstration, wie ich das gemacht habe und wie viele andere auch schon früher auf dem Internet veröffentlicht haben, das ist ein unglaublich starkes Evangelisationsmittel. Ja, und dann habe ich eben hier hingeschrieben, Matthäus 26, 26, Lukas 22, 19, das ist dann der Moment des Abendmahls, wo das Brot gegessen wird, das von dem hingegebenen Leib des Herrn Jesus spricht. Und dann kommt zwölftens Barech, das ist eben der dritte Becher Wein, Matthäus 26, 27 bis 29 und Lukas 22, Vers 20, dieser dritte Kelch, der Kelch der Segnung, wird zum Abendmahlskelch erklärt. Und dann kommt 13. Hallel. Hallel heißt eben loben. Ja? Halleluja heißt lobt, ja, den Herrn. Also das Hallel, und da wird Psalm 116 bis 118 rezitiert. Während der ganzen Passafeier, das habe ich jetzt hier nicht erklärt, wird eben Psalm 113 bis 118 rezitiert. Ich kann nochmals zurückgehen. Bei 5. Magid, da wird der Auszug aus Ägypten erzählt. Der zweite Becher wird eingeschenkt. Kinder stellen Fragen. Und dann wird noch ein Ei gegessen. Das gab es zur Zeit des Herrn Jesus noch nicht. Das Ei symbolisiert das Passa, Friedensopfer, das Priester am Passa essen mussten. Und seit dem Jahr 70 gibt es ja das nicht mehr. Der Tempel ist zerstört worden und er konnte nie mehr wieder aufgebaut werden. Und Opfer dürfen nur im Tempel dargebracht werden. Und darum gibt es dieses Passa, Friedensopfer, nicht mehr. Und das wird eben symbolisiert durch ein Ei. Also das Essen des Eis findet da statt. Und hier muss ich noch etwas erklären. Das Passa-Lamm wird auf Hebräisch genannt Pessach. Aber das Passa-Friedensopfer, das Priesteressen an dem Passatag, das wird auch Pessach genannt im Talmud. Und jetzt versteht man auch, warum im Johannesevangelium, als der Jesus vor Pilatus war, da wollten ja die jüdischen Führer nicht in das Prätorium hineingehen, damit sie sich nicht verunreinigen, sondern das Passa essen möchten. Und da haben manche gesagt, ja seht ihr, das ist völlig falsche Chronologie da mit Donnerstagabend, Passafeier des Herrn mit den Jüngern und dann am Freitag die Kreuzigung und so weiter. Das stimmt alles gar nicht. Jesus Christus habe quasi den Kalender verschoben und er hätte einen Tag früher als das offizielle Passa, das Passa gefeiert. Beweis? Ja, die sagen ja, im Zusammenhang mit der Kreuzigung vor Pilatus, sie möchten gerne das Passa essen. Also haben die das ja einen Tag später gegessen. Falsch! Die sprechen von dem Passa-Friedensopfer. Das hätten sie nicht essen können, wenn sie ins Prätorium gegangen wären und sich da rituell verunreinigt hätten. Und es ist nämlich ganz wichtig, in 4. Mose 9 wird erklärt, wer das Passa zu einem anderen Zeitpunkt isst, ist des Todes. Man musste das Passa genau an diesem Datum essen und man durfte das nicht verschieben. Es gab eine Ausnahme, die wird in 4. Mose 9 erwähnt, wenn man im Ausland war. Dann durfte man das um einen Monat verschieben. Das war, wenn jemand auf Reisen war im Ausland. Das war möglich, aber nicht irgendwie einen Tag vorher und einen Tag nachher. Das geht gar nicht. Und wir haben ja gestern gelesen im Lukas-Evangelium, als der Tag von Passa kam, da das Passa geschlachtet werden musste. Musste. Das heißt, wo es vom Gesetz vorgeschrieben war, das konnte man nicht verschieben, sondern das war genau eben an diesem Donnerstagnachmittag am 14. Nissan geschehen. Also das einfach zur Klärung. Ja, und jetzt sind wir da eben bei Magid gewesen. Psalm 113 bis 115 wird rezitiert und eben ganz am Schluss beim 13. Punkt Hallel, da wird Psalm 116 bis 118 rezitiert und da wird dann der vierte Becher Wein eingeschenkt. Und da haben wir einen Bezug in Matthäus 26, Vers 30. Dort lesen wir: Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und zwar steht im Griechischen, dass sie eine Hymne gesungen haben. Und die Rabbiner nennen eben diese Rezitation dieser Psalmen Hymne. Ja, also genau darauf bezogen. Da hat der Herr also diese Psalmen mit den Jüngern gesungen und dann gingen sie an den Ölberg hinaus. Das entspricht diesem Teil Hallel. Und dann kommt noch Nirza, Bitte um Wohlgefälligkeit, und man sagt sich, Vashana haba Birushalayim, im nächsten Jahr in Jerusalem. Das ist so typisch für die Juden im Ausland, 2000 Jahre zerstreut, immer am Ende des Passas sagen sie, nächstes Jahr wird es anders sein. Wir feiern nicht mehr in New York. Nächstes Jahr, wenn der Messias kommt, werden wir dann in Jerusalem sein. Ja, und dann nächsten Jahr sind sie wieder in New York zusammen oder in Moskau und dann sagen sie am Schluss, Maschana Haba, Jerusalem. Ja, so ist das 2000 Jahre Tradition geblieben. Der Traum, einmal heimzukehren in der Zeit, wenn der Messias kommt, in der Endzeit. Ja, aber da haben wir jetzt keine Parallele zu dem letzten Punkt, einfach dieses Loblied und dann sind sie herausgegangen. Und wir sehen, die Evangelisten zeichnen dieses letzte Passa so als Strichfederzeichnung. Johannes erwähnt das, Matthäus diese Einzelheiten, Lukas diese. Zusammen gibt das ein Gesamtbild. Aber sie erwähnen nur diese Dinge, die eben wichtig sind, um das Wesentliche, das ausgesagt werden sollte, hinüberzubringen. Ja, und jetzt können wir an dieser Stelle diese Verse lesen in Johannes 13, 18, wo wir dieses zweite Zeichen haben. Jetzt versteht man das auch ganz gut, worum es sich da handelt. Der Herr Jesus hatte also klar gesagt, schon in Vers 10, nicht alle seiner Jünger sind rein. Denn er kannte den, Vers 11, der ihn überlieferte, der ihn überliefern würde. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Und dann Vers 18, ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich auserwählt habe. Aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot aß, hat seine Verse gegen mich erhoben. Das ist ein Zitat aus Psalm 41, Vers 10. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen irgend ich senden werde, wenn irgend ich senden werde, nehmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nehmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Da blickten die Jünger einander an, in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch in dem Schoß Jesu. Jesu nun winkt Simon Petrus, damit er frage, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener aber, sich an die Brust Jesu lehnend, spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe, geben werde. Als er nun den Bissen eingetaucht hatte, gibt er ihn Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, tue schnell. Keiner aber von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm dies sagte. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sagte, kaufe, was wir für das Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben solle. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus, es war aber Nacht. Und das ist nun das zweite Zeichen. Hier haben wir das Wort Bissen. Ist auch nicht so ganz klar im Deutschen, was ist gemeint. Das meint ja einfach etwas Kleines, das man zwischen die Zähne nehmen kann. Aber das griechische Wort Psomion heißt eben Bissen, ein Stück Essen oder auch ein Stücklein Brot. Ein Stücklein Brot. Und der Herr Jesus zitiert ja in diesem Zusammenhang aus Psalm 41, der mit mir das Brot isst, Lechem, hat seine Verse gegen mich erhoben. Also das ist eben nicht das gleiche wie Karpas, dort geht es um Gemüse, das eingetaucht wird in Salzwasser oder eben Weinessig. Und hier geht es um Brot, Matze, Und dann wird gesagt, eingetaucht. Und das griechische Wort Bapto heißt eintauchen in eine Flüssigkeit zum Beispiel oder eben Dip. Ja, wir kennen doch von Vorspeisen Dip. Man nimmt ein Stücklein Brot oder kann auch Gemüse sein und das wird so in eine Soße hineingetan. Und das ist eben dieses Dippen mit, dieses Brot mit Bitterkraut in Charoset, das Mus. Und das bekommt Judas. Und das war ein Ausdruck der Liebe des Herrn zu diesem verlorenen Mann. Ich habe gestern erklärt, es hätte ja auch ganz anders sein können, so wie bei dieser ergreifenden Szene im Buch Esther, wo bei diesem Abendessen von Ahasveros mit der Königin und Haman klar gemacht, offenbar gemacht wurde, wer der große Feind im Perserreich ist, der das ganze jüdische Volk umbringen wollte. Der Feind ist dieser böse Haman. So wird er dort offenbart. Aber der Herr hat das im Zusammenhang mit Judas nicht so gemacht. Er wollte ihn eben retten. An dieser Stelle machen wir noch eine kurze Pause, lüften durch und dann fahren wir weiter. Machen wir doch 10 Minuten, reicht das? Ja? Also, dann fahren wir weiter, 5 vor. Ja, gern, doch. Wird jetzt.